Und dann gebe ich den Bildschirm wieder frei. Prima. So. Ja, dann machen wir einfach mal ganz fröhlich weiter, wo wir aufgehört haben in 2020. Ups, noch will er nicht. Jetzt, genau. Also wir sind ja immer noch in unserem ersten Kurs und wir sind auch immer noch in der ersten Klasse. Aber das wird sich heute so ein bisschen ändern. Genau, heute schauen wir uns an. Achso, ich habe euch noch gar nicht hier mitgenommen. So. Doch, ihr habt richtig, alles korrekt. Ich arbeite nämlich mit zwei Bildschirmen. Ah. Und das ist manchmal etwas irritierend für mich, genau. Ja, genau. Also wir schauen uns heute, einmal möchte ich mit euch den inhaltlichen Aufbau des Kurses anschauen, weil ich habe ja so eine Einleitung gemacht am Anfang, um die Hauptbegriffe einfach mal schon erwähnt zu haben. Und jetzt wollen wir mal schauen, wo wir uns eigentlich befinden im gesamten Kurs und was uns noch so erwartet. Genau, und dann natürlich den heutigen Inhalt der Klasse. Ja, und als erstes machen wir ja immer das Mandala. Hättest du vielleicht heute mal Lust, Susanne? Noch höre ich dich nicht.
Ja.
Ah, jetzt, warte. Ja, kann ich noch einmal dazu erzählen. Wir hatten bisher das ja immer nur gesprochen. Ich habe jetzt mal die Handhaltung dazu genommen. Die meisten von euch, glaube ich, kennen das. Evelyn, kennst du die Handhaltung?
Ja, von Erwin habe ich schon gesehen.
Genau. Ich kenne es, aber ich kriege es allein nicht hin. Ich verknote
mich mit dem. Also ich gebe euch ja auch die Unterlage nochmal per PDF und dann habt ihr das da auch nochmal drauf. Also man kreuzt immer die unteren beiden, dann nimmt man die mittleren zusammen, dann kreuzt man die Mittelfinger übereinander und dann greift man jeweils unten mit den Daumen, die gekreuzten, und oben mit dem Zeigefinger.
Oben, also ich krieg's als nicht hin. Also der Roger hat mir schon öfters gezeigt, aber...
Ja, es ist einfach, dass ich wollte es euch mal so zeigen, wie es halt aufgezeichnet ist und wir können es auch immer... Dann habt ihr schon mal die Zeichnung. Das ist immer so ein bisschen, man muss sich dran gewöhnen. Und jetzt, wenn du sprichst, sowieso gleich mal gar nicht. Aber so fängt man halt an. Das ist die Handhaltung. Genau. Das kann man ganz in Ruhe nochmal machen. Und dann muss man auch mal so ein bisschen schauen, ne, in welche Reihen... Also überkreuzt, jeder überkreuzt auch vielleicht ein bisschen anders. Das muss man so ein bisschen schauen, wie es am besten geht. Und nach dem ersten Sprechen, dann löst man das so auf, indem man das so zu sich dreht und dann in die Gebetshaltung kommt. Und da ist nochmal ganz spannend, dass man die zwei Daumen, die tut man damit rein. Das ist so die korrekte Gebetshaltung. Und ich finde den Hintergrund total schön, weil man da halt quasi seine Offerings, seine Darbringungen auch gleich immer, also man gibt nie etwas Leeres, man gibt immer ein gefülltes Paket sozusagen. Immer mit den eigenen Darbringungen, was man halt Gutes getan hat oder sich wünscht. Das fand ich so ganz schön. Das ist ein bisschen anders jetzt zu dem, wie man es sonst vielleicht kennt. Die Daumen rein.
Ja.
Genau. Also wer Lust hat, kann das gerne mal probieren, aber ganz entspannt. Kein Stress. Und du, Susanne, du liest einfach ganz entspannt.
Super. Okay. Hier ist die wunderbare Erde, voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Idam Guru Ratna Mandala Kam Nirata Yami. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala da. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um alle Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere möge ich ein Buddha werden, um alle Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere möge ich ein Buddha werden, um alle Lebewesen helfen zu können.
Wunderbar, vielen Dank. Ja, dann schauen wir uns mal an, wie wir das anstellen können.
Kerstin, du bist stumm.
Schwankt.
So, jetzt habt ihr mich wieder.
Gut.
So, Bildschirm freigeben. So, jetzt hört ihr mich, ne?
Ja.
Gut, Dankeschön, prima. Also nochmal den inhaltlichen Aufbau, wo wir uns gerade befinden. Also wir haben 10 Klassen und wie ich schon sagte, wir sind noch in der Klasse 1. Das war so von den Klassen, die Geschela gehalten hatte, das ging so ein bisschen ineinander über. Das wird nachher noch ein bisschen reiner werden, aber so Klasse 1 und 2, die gingen so ineinander über. Und wir sind halt in der Klasse 1 und wir schauen uns halt an die 3 Hauptpfade, unseren Haupttext und wir schauen uns ja, erstmal an, worum es dabei geht, das haben wir ja auch schon getan, und die Abstammung, woher kommen die Texte, welche Lehrer sind in unserer Linie, das haben wir uns jetzt ja auch schon angeschaut. Und heute fangen wir halt an mit der Klasse 2. Diesen ersten Begriff, den machen wir heute noch nicht, den stelle ich nochmal hinten an, den machen wir in der nächsten Stunde. Was wir heute machen, ist, wir schauen uns jetzt mal genauer an, was die Buddha-Natur überhaupt ist. Also was macht jemanden eigentlich zum Buddha? Wie wird man ein Buddha? Und dann mal als Ausblick in den nächsten Klassen, wir werden dann noch lernen, was ist ein qualifizierter Lehrer? Was ist ein authentischer Schüler? Und was ist authentisches Dharma? Dann nochmal vertiefend werden wir uns anschauen, was ist Samsara und was ist Entsagung? Das haben wir uns ja mal so als Einführung angeschaut, aber da gehen wir dann nochmal drauf ein. Dann die 4 Gesetze des Karmas und die 6 Probleme des Lebens werden wir uns noch anschauen. Wir werden uns noch genauer anschauen Bodhicitta und seine Vorteile. Dann wie man Bodhicitta entwickelt und was die korrekte Sicht von Leerheit ist. Das gehört auch zu diesem Weisheitsthema, was wir schon angesprochen hatten. Und in der 10. Klasse schauen wir uns dann eben auch nochmal an, was Karma und Leerheit damit zu tun haben, die Bedeutung von Weisheit und Befreiung. Haben wir noch ein bisschen was vor uns. Aber es sind alles sehr, sehr schöne Dinge. Und ja, ist ja auch erstmal der erste Kurs und es wird auch in den nächsten Kursen immer wieder vertieft und auch immer wieder wiederholt. Also man hört da immer sehr viel von den Themen auch wiederholen. Das ist immer sehr schön. Jo, jetzt haben wir uns ja schon 2 Wochen nicht gesehen, also besser nochmal die Zusammenfassung. Was haben wir uns bisher schon angeguckt? Also, wir sind noch immer in unseren 3 Hauptpfaden, und zwar in der Versform. Uns liegen 14 Verse vor und die sind geschrieben von Je Tsongkhapa. Und sein 2. Name ist Lobsang Drakpa. Und seine Daten sind 1357 bis 1419. Also Je Tsongkhapa hat diesen Text für uns geschrieben, die 3 Hauptpfade in Versform. Es gibt 3 Texte, die 3 Hauptpfade, eine kurze Form, eine mittlere Form und eine lange Form. Und die 14 Verse, die wir jetzt haben, das ist die kürzeste Form, die existiert von diesen Inhalten. Das ist die Essenz von allem. Also wenn man sehr gutes Karma hat und sehr gute Samen, dann reichen einem diese 14 Verse, um erleuchtet zu werden. Ja, aber es gibt auch ganz viele Kommentare für alle, wie uns vielleicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also ich weiß ja immer nicht, wer von euch schon erleuchtet ist, aber für die, die eben noch nicht erleuchtet sind, die kriegen dann auch noch Kommentare oder längere Texte. Und ja, aber ich finde das wunderschön, also überhaupt mal sich zu vergegenwärtigen. In diesen 14 Versen ist alles enthalten. Das finde ich wunderschön. Genau, und diese Form liegt uns vor von den 3 Hauptpfaden. Mit diesen 3 Hauptpfaden befinden wir uns auf dem Stufenweg zur Buddhaschaft. Und das nennt sich auf Tibetisch Lam Rim. Lam, das bedeutet Weg, und Rim sind dann die Stufen. Ja, und der erste Hauptpart, den wir uns angeschaut haben, das ist die Entsagung. Und das bedeutet, einen Ort definitiv zu verlassen. Und der Ort, den wir verlassen wollen, der ist von folgenden gekennzeichnet, nämlich von Leiden. Und da hatten wir uns schon angeschaut, die vier großen Leiden, die waren im Text beschrieben als die vier gewaltigen Flüsse. Und das waren Geburt, Altern, Krankheit und Tod. Und wir hatten uns auch angeschaut, die drei Leiden. Das war einmal die Unwissenheit, auch falsche Weltsicht oder Ignoranz genannt. Das heißt, wir wissen nicht oder wir verstehen nicht, wie die Dinge wirklich existieren und zusammenhängen. Und aus diesem fehlenden Wissen entstehen dann weitere Emotionen, und das ist dann Hass und Wut und Begierde und Verlangen, die zwei Emotionen hauptsächlich. Und da habe ich noch geschrieben, Ignorantes nicht haben wollen. Also wenn ich etwas Hass oder Wut bedeutet, ich möchte etwas nicht haben, ich möchte es von mir fernhalten, ich möchte es in meinem Leben nicht haben. Und ignorant bedeutet halt, dass ich es versuche, auf eine Art und Weise von mir fernzuhalten, die mir und anderen nicht gut tut. Nämlich, weil ich eben die Unwissenheit habe, die Ignoranz, weil ich nicht weiß, wie die Dinge wirklich zusammenhängen. Und deshalb versuche ich es auf eine Art und Weise, die weder mir noch anderen gut tut, und deshalb ignorant nicht haben wollen. Und das Gleiche bei Begierde und Verlangen. Also ignorantes haben wollen. Bei Begierde und Verlangen möchte ich etwas haben in meinem Leben, und ich versuche es auf eine Art und Weise zu bekommen, von der ich denke, dass es funktioniert. Aber in der Regel ist es halt geprägt von Unwissenheit. Und weil ich nicht weiß, wie ich das auf eine gute Art und Weise bekomme, ist es dann ignorant. Ich versuche das dann auf eine Art und Weise, die mir und anderen schadet. Ach, jetzt, es war eine Animation. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, wo sind die Bilder? Gut, okay, ich habe noch eine Animation reingebaut. Das waren noch die drei Tiere, die wir besprochen hatten, die auch Rad des Lebens dann so das Zentrum auch darstellen. Das ist halt das Schwein, das ist dann die Unwissenheit. Und dann haben wir die Taube, das ist das Haben-Wollen, die Gier. Und die Schlange, das ist dann das Nicht-Haben-Wollen, genau. Das kann man nochmal ganz schön sich merken an diesen Tieren. Also diese Leiden haben uns angeschaut, und die Realität, in der wir uns befinden, ist unter anderem eben von diesen Leiden gekennzeichnet. Und wir wollen mit der Entsagung eben diesen Ort definitiv verlassen. Wir wollen nicht mehr an einem Ort sein, wo diese Arten von Leiden existieren. Und dafür nutzen wir unseren zweiten Hauptpfad, nämlich Bodhicitta. Und das bedeutet der Wunsch, erleuchtet zu werden zum Wohle aller Lebewesen. Dass wir uns und auch alle anderen eben aus diesem schlechten Ort, der gekennzeichnet ist von diesen Leiden, herausführen können. Und des Weiteren brauchen wir dafür, um dass wir das schaffen, den dritten Hauptpfad. Und das nennt sich korrekte Weltsicht oder Weisheit. Und das bedeutet eben, die korrekte Beziehung zwischen Ursachen und Wirkungen zu erkennen und sich dann eben auch entsprechend zu verhalten. Eben nicht ignorant, sondern mit dem Wissen, wie die Welt wirklich funktioniert, woher die Dinge kommen um uns herum und wie wir wirklich die Dinge bekommen können, die wir uns wünschen, auf eine gute Art und Weise, dass wir nicht uns und anderen damit schaden. Und dazu hatten wir uns dann eben auch schon angeguckt, Karma. Da müssen wir dann auch ein paar Dinge zu wissen. Das ist das Gesetz von Ursache und Wirkung oder auch Gesetz von Tat und Wirkung. Das hängt zusammen. Also wenn wir halt wissen, woher die Dinge kommen, nämlich daraus, wie wir uns gegenüber anderen verhalten oder auch verhalten haben in der Vergangenheit, dann, wenn wir das verstehen, dann werden wir auch unser Verhalten ändern, und dadurch werden wir dann auch andere Resultate erzielen. Und in diesem Zusammenhang hatten wir uns auch schon angeschaut, die vier edlen Wahrheiten, die sagen nämlich genau das. Also erstmal sagen sie, es gibt Leiden in unserer Umgebung, in unserer Realität, in der wir uns gerade befinden. Das nennt sich die Wahrheit vom Leiden. Dann gibt es immer Ursachen für alles, was uns umgibt und was wir erleben. Und so ist es auch mit dem Leiden. Auch dafür gibt es Ursachen. Auch das ist eine Wahrheit. Und es gibt die Wahrheit, dass wir Leiden beenden können, indem wir nämlich die Ursachen dafür beenden. Und dann gibt es noch die Wahrheit von dem Pfad, der das Leiden beendet. Und genau auf diesem Pfad befinden wir uns halt, mit dem Lamrim, mit dem Stufenweg zur Buddhaschaft und dann eben die erste Stufe, die drei Hauptpfade. genau an dieser vierten Stelle, damit beschäftigen wir uns jetzt, mit dem Pfad, der das Leiden beendet. Das war erstmal die Zusammenfassung. Ich hoffe, ihr habt euch an dem einen oder anderen auch noch erinnern können. Gut. Heute gehen wir jetzt in die Lektüre 2 rein. Und da gibt es verschiedene Abschnitte. Das ist ein ganz kurzer erster Abschnitt im Text. Den könnt ihr euch dann bitte auch durchlesen in den nächsten 2 Wochen, bis wir uns wieder treffen. Das sind die Hausaufgabenlektüre, also Lektüre 2. Und da geht es los mit dem ersten Abschnitt. Der nennt sich die Vorbereitung. Und dann wird da gesagt, es geht um das dem Lama und das Wort. Und der Lama, um den es hier geht, das ist Papongka Rinpoche. Wir hatten seinen Namen auch schon hin und wieder gehört und ihr habt ihn auch schon in der Lektüre 1 schon mal gelesen. Jetzt mal mit Bild, das finde ich auch mal wichtig, dass wir wirklich auch ein Bild vor Augen haben. Wie sehen unsere Lehrer aus? Genau, und in dieser Lektüre 2 lernen wir jetzt Papongka Rinpoche näher kennen. Und zwar kommen wir jetzt in Kontakt mit ihm über seinen Kommentar. Also den Kommentar, den er gegeben hat zu den 3 Hauptpfaden von Jetsun Kappa. Und ab Lektüre 2 arbeiten wir jetzt mit seinem Kommentar. Das ist halt immer so, dass die Originaltexte schwierig zu verstehen sind und es in der Regel immer Kommentare bedarf, damit man überhaupt ein Verständnis gewinnen kann von den Inhalten und das dann auch umsetzen kann. Und hier ist es halt der Kommentar von Papongka Rinpoche zu den 3 Hauptpfaden von Jetsun Kappa. Der Titel des Kommentars lautet Der Schlüssel zur Tür des noblen Pfades. Das wird, glaube ich, gar nicht abgefragt, auch nicht in Hausaufgabenfragen, aber ich finde das immer so schön anschaulich. Der Schlüssel zur Tür des noblen Pfades, die wir uns dann aufschließen können. Ja, Papongka Rinpoche hat diesen Kommentar verbal gegeben. Es gibt keine schriftlichen Unterlagen von Papongka Rinpoche selbst. Dass uns jetzt diese Unterlagen schriftlich vorliegen, das verdanken wir seinen Schülern, die seine Worte dann im Nachhinein aufgeschrieben haben. Das war früher immer so, dass das eben gesprochen wurde und im Nachhinein dann, als dann auch die Möglichkeiten vermehrt gab, dann auch aufgeschrieben wurde und uns so zugänglich ist, Gott sei Dank. Ja, und dann geht es weiter in dem Text, gibt es dann den zweiten Abschnitt und da wird einfach mal die Frage gestellt, warum sollte man die 3 Hauptpfade überhaupt studieren? Also auch da wieder diese Frage, warum kommen wir zusammen, warum lesen wir diese Texte? Und das finde ich immer so wunderbar, dass das auch wirklich gestellt wird, diese Fragen. Ja, und das lest ihr bitte einmal in der Lektüre 2 komplett. Heute wird es so sein, weil es wird jetzt einfach umfangreicher. Also ich werde jetzt nicht mit euch jeden Textabschnitt im Kommentar durchgehen. Ich habe jetzt nur Ausschnitte ausgesucht, von denen ich glaube, dass wir sie gemeinschaftlich durchgehen sollten, weil es alleine einfach teilweise schwer zu verstehen ist, um was es sich da handelt. Und deshalb ist es eben wichtig, dass ihr dann ganz in Ruhe, ganz entspannt, mit einer schönen Tasse Tee oder wie auch immer, macht euch das schön, zurücklehnt und ganz entspannt die Lektüre 2 im Ganzen durchlest. Also meine Hoffnung ist, wenn wir die Absätze heute schön zusammen uns angeschaut haben, die ein bisschen schwieriger sind, dass ihr dann wirklich schön entspannt alles alleine durchlesen könnt und dann auch verstehen könnt. Genau. Schauen wir mal, was ich da so gefunden habe, was ich nicht so ganz einfach fand. Genau, also zu der Frage, warum sollte man die 3 Hauptpfade studieren? Gibt es diesen Absatz? Dort steht, die 3 Hauptpfade sind wie der Dachbalken, der das gesamte Dach trägt. Dein Geist muss ganz von diesen 3 Gedanken erfüllt sein, wenn du Dharma praktizieren willst. Und zwar unabhängig davon, ob es sich dabei um die offenen oder die Geheimlehren des Buddha handelt. Ein Geist, der ganz von der Entsagung durchdrungen ist, führt zur Freiheit. Und ein Geist, der mit der Hoffnung erfüllt ist, ein Buddha zu werden, zum Wohle jeden Lebewesens, führt zur Allwissenheit. Ein Geist, der sich die korrekte Weltsicht zu eigen gemacht hat, ist schließlich das Gegenmittel zum Kreislauf des Lebens. Wir kommen nachher auf diesen Abschnitt nochmal wieder zurück. Hier an dieser Stelle erstmal die Quintessenz ist einfach, wir brauchen wirklich alle drei Pfade, um uns aus diesem Leidenskreislauf zu befreien und ein Buddha zu werden zum Wohle aller Lebewesen. Also einer wird uns da nicht hinbringen und zwei werden uns da nicht hinbringen. Wir brauchen wirklich alle drei. Das ist an dieser Stelle erstmal wichtig zu verstehen. Ja, dann geht es in einem Abschnitt hier auch um den Begriff der große Weg. Also wir befinden uns ja auf dem Stufenweg, Lamrim. Und noch genauer befinden wir uns auf dem großen Stufenweg. Und der heißt Lamrim Chenmo. Und dort können wir jetzt lesen zum Begriff der große Weg. Jemand, der versucht, den großen Weg zu praktizieren, sollte regelmäßig darüber nachdenken, wie schädlich es ist, sich nur um sein eigenes Wohlergehen zu kümmern. Und wie viel Gutes es bringen kann, wenn man sich auf das Wohl der anderen konzentriert. Irgendwann werden diese Gedanken zur Gewohnheit werden. Nichts, was du ohne sie tust, wird zu einem Weg werden, der dich irgendwo hinführt. Also hier wird beschrieben, dass wir das Wohl der anderen immer im Auge behalten sollten. Und der Punkt ist, dass dieser große Stufenweg, der ist eben der Weg, der uns bis zur Buddhaschaft bringt. Und wenn wir eben ein Buddha werden wollen zum Wohle aller Lebewesen, dass wir eben auch anderen helfen können, aus dieser leidvollen Realität herauszukommen, dann ist das eben ganz, ganz wichtig, dass wir immer auch an das Wohl der anderen denken und das im Auge behalten. Genau. Gut, dann schauen wir mal weiter. Ein kleiner Exkurs, weil diese Überlegung, dass man immer an andere denkt und ihnen Gutes wünscht, das ist ja erstmal auch eine ziemlich allgemeine, ja, ethische Grundlage, finde ich, auch in unserem Zusammenleben, auch jetzt mal unabhängig vom Buddhismus. Und deshalb fand ich diesen Exkurs hier nochmal ganz spannend. Denn hier steht auch, allgemein wird es in der Gesellschaft als positiv angesehen, anderen zu helfen. Also im Weltlichen bezieht sich diese Hilfe meistens auf das Geben materieller Dinge. Das heißt, Menschen geben Nahrung an diejenigen, die nichts zu essen haben, oder Obdach denen, die ihre Wohnung verloren haben. Sie bauen Krankenhäuser, Waisenhäuser und so weiter und sorgen auf diese Weise für das Wohl anderer Menschen. Eine solche Hilfe setzt einen gewissen materiellen Wohlstand voraus. Denn wer nichts hat, kann auch anderen keine materielle Unterstützung geben. Und dann geht es weiter. Es gibt weitere Methoden, altruistisch zu handeln. Jetzt wird es für uns spannend. Also es gibt körperliche Anstrengungen zum Wohle anderer, die man aufbringen kann. Man kann ihnen bei bestimmten Arbeiten zur Hand gehen, einfach auch freundliche und heilsame Worte sprechen oder Ratschläge erteilen, wenn sie denn gewünscht sind. Wir können anderen mit Worten und körperlicher Hilfe nutzen und es ist gut, diese Hilfsbereitschaft nicht nur denjenigen angedeihen zu lassen, mit denen wir befreundet sind oder verwandt sind, sondern auch anderen Menschen. Aus der Sicht des Dharma ist es gut, anderen auf der Basis einer gleichmütigen Einstellung zu helfen und nicht aufgrund von Anhaftung. Wenn man einem Fremden zum Beispiel sagt, wie er von einem Ort in die Stadt an sein gewünschtes Ziel kommt, so ist das für ihn eine Hilfe. Allerdings ist der Nutzen begrenzt, denn der andere sucht ja keinen Weg für die Ewigkeit, sondern nur für den Moment. Das Beste wäre natürlich, wenn wir jemanden den Weg zeigen könnten, auf dem er sich ganz aus dem Kreislauf des Leidens befreit. Dies hängt jedoch davon ab, dass wir diesen Weg selber kennen und praktizieren. Auch benötigen wir für eine umfassende Hilfe die völlige Kenntnis der Situation des anderen. Wir müssen Einsicht in seine Fähigkeiten, Veranlagungen und Potenziale erlangen und wissen, welche Schwierigkeiten er gerade hat und welche Mittel er benötigt, um sie zu überwinden. Und jetzt kommt es eben, dazu ist nur ein Buddha in der Lage. Nur ein Buddha kann all das wissen und damit anderen Wesen wirklich die optimale Hilfe gewähren. Ich hatte vorhin auch noch bei der anderen Folie was vergessen. Mal gucken, ob ich jetzt gut zurückkomme. Wollte ich nämlich auch mal sagen, diese Allwissenheit, die stand nämlich auch hier schon mit drin. Und zwar hier in der zweiten Umschreibung. Also dieses Bodhicitta, der Geist, der mit der Hoffnung erfüllt ist, ein Buddha zu werden, zum Wohle jeden Lebewesens, der führt nämlich genau zu dieser Allwissenheit, die wir halt brauchen, um wirklich Menschen und Lebewesen wirklich helfen zu können. Weil alles andere ist einfach nur ein Stück weit begrenzt, mit begrenzten Mitteln. Und nur ein Buddha kann wirklich so allumfassend helfen. Und dafür braucht er die Allwissenheit. Und das stand eben auch in dem Absatz hier schon mit drin. Das hatte ich vorhin leider einmal vergessen, noch mitzusagen. Genau. Also das war ein ganz kleiner Exkurs, der nochmal uns verdeutlicht, warum es überhaupt so wichtig ist, ein Buddha zu werden und warum es im Endeffekt nur begrenzten Nutzen gibt, wenn wir eben in unserem menschlichen Handeln versuchen zu helfen. Das ist schon wunderbar und ganz, ganz toll und wird uns auch sehr gute Ergebnisse bringen, aber unser letztendliches Ziel, auch anderen eben aus dieser leidvollen Realität herauszuhelfen, dafür müssen wir ein Buddha werden, weil wir die Allwissenheit dafür vor allen Dingen brauchen auch. Ja, dann gibt es noch einen Textabschnitt, da geht es um den Begriff niedrige Erleuchtung. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, der Walter hatte das letztes Mal auch so schön nachgefragt. Da hatten wir nämlich den Begriff vollständige Erleuchtung. Und ich hatte halt auch gesagt, merkt euch schon mal, es gibt mindestens zwei Arten von Erleuchtung. Und dann fragte Walter, kommen wir noch dazu, was die andere Erleuchtung ist. Und heute kommen wir nämlich genau dazu, die nennt sich niedrige Erleuchtung. Und da können wir Folgendes lesen. Ausgeführte gute Taten werden verändert, wenn du sie nur für dich selbst tust. Also können sie dich am Ende nur zu dem führen, was als niedrige Erleuchtung bekannt ist. Dies gleicht dem, was geschieht, wenn du die verschiedenen Aspekte der Entsagung nicht aus tiefstem Herzen praktizieren kannst, weil du keine Zeit gefunden hast, darüber nachzudenken. Jede tugendhafte Tat wird durch deine vorrangige Sorge um dieses Leben beeinflusst und führt nur zurück in den Kreislauf des Lebens. Ich habe das nochmal zusammengefasst. Also wir haben hier auf der einen Seite die niedrige Erleuchtung in Anführungsstrichen. Das bedeutet, es ist dann die eigene Leitfreiheit, auch Nirvana genannt. Und wir haben den Begriff vollständige Erleuchtung und damit ist gemeint Buddhaschaft. Also ein Buddha dann zu sein, der auch anderen Lebewesen eben helfen kann, aus dieser leidvollen Existenz herauszukommen. Und in diesem Vers verstehen wir halt auch, es wird halt gesagt, also ohne Entsagung wirst du immer wieder zurückgeführt in den Kreislauf des Lebens und damit auch des Leidens. Das ist an diesem Vers nochmal ganz spannend. Ja, jetzt habe ich hier noch was für mich aufgeschrieben, genau. Und zwar ist diese niedrige Erleuchtung, ist wirklich alles andere als niedrig. Ja, das ist auch nichts Geringes, das ist was ganz Großartiges, wenn man die erreicht. Und das ist auch ganz schön schwer, schon schwer genug, die zu erreichen für sich selbst. Das ist mir nochmal wichtig. Es gibt auch andere Begriffe, die in anderen Texten benutzt werden, statt niedrige Erleuchtung. Aber hier jetzt in diesem Text wird es halt niedrige Erleuchtung genannt, aber mit allem Respekt. Also es ist wirklich was ganz Großartiges, wenn das Lebewesen für sich schaffen, aus dem Leidenskreislauf selbst komplett herauszukommen. Aber wir wollen halt hier in dieser Linie, wollen wir noch mehr, wir wollen halt wirklich auch noch anderen helfen, da rauszukommen. Genau, habe ich hier noch was Interessantes aufgeschrieben? Genau, wichtig ist, Nirvana liegt wirklich außerhalb des Leidenskreislaufs von immer wiederkehrender Geburt und Tod. Ja, und ganz wichtig eben auch nochmal wirklich, dass hier nochmal beschrieben wird, also wir brauchen die Entsagung, also das, worüber ihr auch schon seit der ersten Klasse meditiert. Wir müssen eben wirklich verstehen, warum wir, wie das Geshe-la so schön sagte, die Nase voll haben sollten mit dieser Art von Existenz, die immer verbunden ist mit Leiden, um dann auch wirklich hinauskommen zu können und auch anderen zu helfen. Das ist halt das Grundlegende, die Entsagung. Die müssen wir in unserem Geist wirklich verwirklichen, damit wir dann eben aus dem Leidenskreislauf herauskommen. Das steckt in diesem Vers jetzt so drin. Ja, das war's, glaube ich. Ja. Also wir sind noch immer mit der Frage unterwegs, warum sollte man die drei Hauptpfade studieren? Und da gibt es hier nochmal den Abschnitt. Was wir oben mit der Meditation, Analyse im Geiste meinten, ist die Art der Meditation, in der ein bestimmter Gedankengang gewählt und analysiert wird. Das ist das, was ihr auch jetzt schon die ganze Zeit macht in eurer Meditation. Also diesen Gedanken, warum man die Nase voll haben sollte, von dieser Art des Lebens- und Leidenskreislaufes, von allen Seiten betrachten und immer wieder schauen, wo finde ich das wieder und sich dann ja, damit immer vertrauter machen, mit dieser Sichtweise es auch wiedererkennen und auch wirklich für sich ganz im Inneren wirklich akzeptieren zu können und zu verstehen, dass es wirklich ein leidvoller Kreislauf ist. Das ist diese Analyse im Geiste, das von allen Seiten zu betrachten und das für sich zu erkennen. Und dann steht hier, nun sind die drei Hauptpfade die höchste Essenz aus allen heiligen Worten, die die Buddhas gesprochen haben. Wisse, die Bedeutung dieser Worte und die Kommentare dazu sind alle in die Lehre über die Wege für die Praktizierenden der drei verschiedenen Motive gepackt worden. Und diese Lehre wurde noch weiter konzentriert in den Lehren über die Stufen zur Buddhaschaft. Diese Lehre wiederum wurde in die Lehre über die drei Hauptpfade integriert. Da ist einmal jetzt noch der Begriff Praktizierende der drei verschiedenen Motive. Das gucken wir uns später nochmal an. Aber hier jetzt nochmal so die Kernessenz, mit was wir es hier zu tun haben. Also wir haben halt wirklich einen Text mit diesen 14 Versen, haben wir wirklich einen Text, der die Essenz alles Wissens und aller Weisheit aller Buddhas ist, also aller heiligen Worte der Buddhas. Also das ist es, womit wir hier zu tun haben. Da habe ich nochmal dieses Bild rausgesucht. Also es ist wirklich diese Essenz aller Worte der Buddhas, die je zum Wohle aller Lebewesen gesprochen wurden, die sind in diesen drei Hauptpfaden, in diesen 14 Versen enthalten. In den drei Hauptpfaden Entsagung, Bodhicitta und Weisheit. Bodhicitta war der Wunsch, Erleuchtung zu erlangen zum Wohle aller Lebewesen. Das finde ich sehr schön. Und da denke ich, kann man auch mal spüren, ich sage mal jetzt so salopp gesagt, mit was für einem großartigen Stoff ist, wie wir es hier zu tun haben, mit was für einer Essenz. Ja, dann wollen wir mal weiterschauen, was in dieser Essenz alles enthalten ist. Es gibt diesen wunderbaren Textabschnitt, wir würden alle gern Buddhas werden, damit wir anderen helfen können. Aber wir müssen daran arbeiten, um dies zu erreichen. Und dazu müssen wir wissen, wie. Und um zu wissen, wie, müssen wir Dharma studieren. Und diese Studien müssen sich außerdem auf einen Weg konzentrieren, der niemals in die Irre führt. Und ich glaube, ich kann für uns alle sagen, wenn wir jetzt ja, zum wiederholten Male dabei sind, ihr kommt hier zum wiederholten Male und ihr nehmt euch wieder anderthalb Stunden und hört euch das an, dann glaube ich, dass ich sagen kann, dass alle, die hier heute versammelt sind, wahrscheinlich mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit genau diesen Wunsch haben, nämlich Buddha zu werden, damit wir anderen helfen können. Und es steht da auch nochmal so richtig schön drin in dem Text, aber eben dazu ganz wichtig, müssen wir einfach wissen, wie. Und das steht im Dharma drin, wie. Und es ist eben auch wichtig, dass wir ein reines Dharma haben, was uns eben nicht in die Irre führt, dass wir das auch möglichst schnell erreichen können, weil wir wollen ja alle nicht mehr so lange leiden, so schnell wie möglich eben raus aus dem Leiden und andere eben auch so schnell wie möglich aus dem Leiden führen. Deshalb sollte dieser Weg nie in die Irre führen. Das kostet uns nämlich dann sehr viel Zeit extra. Ja, ich hatte das schon angesprochen. Jetzt kommen wir nochmal zu dieser Umschreibung. Die Praktizierenden der drei verschiedenen Motive. Also es gibt drei große Motive im Lam Rim. Wir erinnern uns, Lam Rim, das war dieser Stufenweg, auf dem wir uns befinden. Und da geht es jetzt nochmal um, also dass dieses Lam Rim, diese alle Texte, die im Lam Rim enthalten sind, alle dafür gesprochen wurden, auch die Kommentare, um eben ja, das Dharma sozusagen bereitzuhalten für die Praktizierenden der drei verschiedenen Motive. Und was sind jetzt diese drei verschiedenen Motive? Das erste Motiv ist niedrige Wiedergeburten für sich selbst verhindern, also eine gute Wiedergeburt erreichen. Das wäre zum Beispiel ein menschliches Dasein. Das ist schon sehr, sehr gut, wenn man so ein Dasein erreicht. Also da gibt es im Dharma, innerhalb des Dharmas Wege, dass man das erreichen kann, wenn man das möchte. Dann gibt es das zweite Motiv, das ist die Freiheit von Samsara. Samsara, das ist der Leidenskreislauf. Und zwar um es für sich selbst zu erreichen. Und das nennt sich auch Nirvana. Und da gibt es eben dann auch Wegbeschreibungen innerhalb des Lam Rims. Und als drittes gibt es eben das Motiv, die Buddhaschaft, die vollständige Erleuchtung zum Wohle aller Lebewesen zu erreichen. Ich sag mal, das dritte kann man nicht erreichen, wenn man nicht auch die Wege geht, die ersten zwei Motive. Das baut aufeinander auf. Aber wenn wir jetzt hier in dieser Linie sitzen mit Paponka Rinpoche und Jetsong Kappa und noch weiteren Lehrern, die wir kennenlernen, dann befinden wir uns auf dem Weg zur Buddhaschaft, zur Erleuchtung. Also wir haben dann jetzt hier das dritte Motiv, das wir anstreben. Gut, also wir wissen jetzt, wo wir uns befinden. Wir befinden uns auf dem Stufenweg zur Buddhaschaft. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir das wirklich wollen, wenn wir das uns so oft hier anhören, die ganzen Inhalte. Wir wollen ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können, aus dieser Realität des Leidens herauszukommen. So. Wie werde ich jetzt ein Buddha? Da sagen uns jetzt die Weisen aus unserer Linie, die Lehrer und Lamas, es gibt zwei Hauptursachen, die jemanden zum Buddha machen. Und in diesem Textabschnitt lernen wir dazu mehr. Wie ist jede Lehre in die nächste integriert? Also jeder einzelne Gedanke, der in den heiligen Worten der Buddhas Ausdruck gefunden hat und die Kommentare, die sie erklären, wurden geäußert in der alleinigen Absicht, den Schülern zu helfen, die Buddhaschaft zu erreichen. Um diesen Zustand zu erreichen, muss man bewandert sein im Verständnis der zwei Ursachen, die ihn hervorbringen. Und zwar heißen die Methode und Weisheit. Die Hauptelemente dieser zwei Ursachen sind ebenfalls zwei an der Zahl, das Verlangen, Erleuchtung zu erlangen, zum Wohle aller Lebewesen und die korrekte Weltsicht. Um diese Einstellung im Strom der Gedanken zu entwickeln, muss man zuerst eine absolute Abscheu gegenüber allen scheinbar guten Dingen dieses Lebens erlangen, das man im Kreislauf von Geburt und Wiedergeburt verbringt. Viel Text, ich finde es immer schwierig zu verstehen, deshalb habe ich es mal in diesen Bildern zusammengefasst. Also wir haben hier die Methode. Man kann es auch Praxis nennen, aber jetzt in diesem Text wird es halt Methode genannt. Und wir haben die Weisheit. Und das sind die zwei Hauptelemente, die Hauptursachen, die jemanden zum Buddha machen. Und in diesem Text steht, dass eben zur Methode, da das Hauptelement ist Bodhicitta, also dieser Wunsch, Erleuchtung zu erlangen zum Wohle aller Lebewesen. Und bei der Weisheit ist es halt das Hauptelement korrekte Weltsicht. Das ist eben dieses Verständnis, wo die Dinge wirklich herkommen, in was für einen Zusammenhang sie stehen, was wir tun müssen, um diese Dinge wirklich zu bekommen, auf eine heilsame Art und Weise, für uns selbst und für andere. Gut, hatte ich hier noch was Spannendes stehen? Genau. Ja, das ist erstmal jetzt der Punkt, dass wir uns erstmal merken, es gibt zwei Hauptursachen, nennen sich Methode und Weisheit. Das haben wir eigentlich auch schon alles kennengelernt. Bei der Methode ist Hauptelement Bodhicitta, das ist der Wunsch, Erleuchtung zu erlangen zum Wohle aller Lebewesen. Und was andere ist halt Weisheit, korrekte Welt, eben auch dieser Karma-Gedanke. Dieses Bild, die Hand mit diesem Setzling, dass wir wissen, wo die Dinge wirklich herkommen. Und da gibt es auch nochmal ein schönes Bild, was beschrieben wird im Text weiter. Das hatten wir auch schon am Anfang. Jetzt setze ich das nochmal so ein bisschen für uns zusammen. Wir hatten schon am Anfang gelesen, dass die drei Hauptpfade sind wie der Dachbalken, der das gesamte Dach trägt. Und dass der Geist ganz erfüllt sein muss von diesen drei Hauptpfaden, wenn wir Dharma praktizieren wollen. Und jetzt können wir es nochmal zusammenfassen. Also ein Geist, der ganz von der Entsagung durchdrungen ist, führt zur Freiheit, steht in dem Text. Und ein Geist, der mit der Hoffnung erfüllt ist, ein Buddha zu werden, zum Wohle jedes Lebewesen, führt zur Allwissenheit. Das haben wir jetzt gelernt. Das braucht ein Buddha, um wirklich, also auf ganz lange Sicht, wirklich helfen zu können und die Lebewesen wirklich rausbringen zu können aus diesem Leidenskreislauf. Und ein Geist, der sich korrekte Weltsicht zu eigen gemacht hat, ist schließlich das Gegenmittel zum Kreislauf des Lebens. Also das können wir jetzt nochmal an dem Bild ganz schön uns vergegenwärtigen und dann auch nochmal gut vielleicht uns merken an diesem Bild. Entsagung ist halt das, worauf das nächste aufbaut, nämlich Bodhicitta. Und dann muss noch Weisheit dazukommen, damit das Ganze tragfähig wird. Und tragfähig wofür? Also was soll quasi da oben drauf? Hier ist es jetzt dann eben, wäre es ein Dach. Und in unserer Idee ist es dann, dass wir dann die tragfähige Basis haben, um ein Buddha werden zu können. Das ist jetzt im Text so beschrieben. Und bei der Methode oder auch der Praxis und dem Hauptelement Bodhicitta bedeutet das, dass wir denken, sprechen und handeln wie ein Bodhisattva. Erkläre ich gleich nochmal, was das ist. Und bei der Weisheit, wie gesagt, da geht es hauptsächlich darum, die korrekte Beziehung zwischen Ursachen und Wirkung zu erkennen. Ja, die Methode sind die Gedanken und Taten eines Bodhisattvas. Und ein Bodhisattva ist jemand, der die Erleuchtung zum Wohle aller Lebewesen erreichen möchte und sich auf den entsprechenden Weg gemacht hat. Für diejenigen unter euch, die bereits Gelübde genommen haben, habt ihr euch ganz klar auf diesen Weg gemacht, als ihr die Bodhisattva-Gelübde genommen habt. Und für alle anderen, die diese Gelübde noch nicht haben, ist es einfach gut zu wissen, dass es auf dem Weg zur Buddhaschaft die Möglichkeit dafür gibt. Dann habt ihr das auch schon mal gehört. Ja, und da sehen wir halt, wir brauchen alles drei, um letztendlich eine tragfähige Basis zu haben, um eben dann ein Buddha werden zu können. Und das schauen wir uns eben alles auch noch eingehender an, was damit verbunden ist. Was heißt das, ein Buddha zu werden und was es dafür braucht? Ja, also damit sind wir jetzt heute mit unserem, was ich mir heute mit euch anschauen wollte, sind wir jetzt schon mal durch. Es ist immer eine ganze Menge, aber es ist auch viel Wiederholung. Ja, und eben heute ganz wichtig war halt dieses Thema, was ist Buddha-Natur, wie setzt sich das zusammen? Wie kann man, was bedeutet das, was braucht man dafür?
Kerstin?
Ja?
Darf ich kurz was sagen?
Unbedingt, dann kann ich nämlich gleich weitermachen. Das gibt es nämlich, gibt es Fragen dazu? Sehr gerne.
Kannst du vielleicht zurückgehen auf das letzte Bild?
Ja, klar.
Das letzte Bild. Genau. So, und ich habe immer ein ganz, ganz tolles Bild dazu in meinem Kopf, gerade zu der Methode und zur Weisheit. Weil ich habe das gelesen, normalerweise sagen viele große Geistes und Lehrer, das müssen wir uns vorstellen wie eine Vogel. Eine Vogel hat auch zwei Flügel und die eine Flügel ist die Weisheit und die eine die Methode, andere die Methode. Und ohne diese zwei Flügel kann der Vogel auch nicht fliegen. Deswegen brauchen wir auch zu Buddha werden, auch diese zwei Flügel dazu. Und das finde ich so ein tolles Bild für mich auch.
Ne? Genau. Wenn du es dir dadurch gut merken kannst, wunderbar.
Wenn das ja, vielleicht hilft es die anderen auch. Und auch zum Beispiel, wenn unsere, sind zum Beispiel sehr viele große Lamas, wo die, wenn sie sich hinsetzen zum Beten, die Hände auch so ineinander legen. Die rechte in der linke Hand, wo man sagt, die eine Hand ist die Weisheit und die andere Methode. Deswegen legt man die auch ineinander zum Beten.
Das ist auch sehr schön. Das machen wir auch beim Meditieren. Ne? Jeder hat ja so seine andere Position, ne? Aber das ist ja auch eine mögliche. Das ist auch ein sehr schönes Bild. Ja, vielen Dank, Andrea. Sehr schön.
Gerne. Gerne.
Genau. Ja gut, also hier der Text, wie gesagt, das habe ich jetzt hier in den Texten bisher noch nicht gelesen mit dem Vogel. Das ist auch ein sehr schönes Bild. Das kann man gerne nehmen. Ja, also was hier halt ganz spannend ist, finde ich jetzt, also das hilft mir jetzt, diese Tragfähigkeit. Also wirklich zu verstehen, ich brauche eine Basis, damit dann noch mehr draufkommen kann. Da brauche ich halt ein festes Fundament sozusagen. Das fand ich jetzt an dem Bild. Aber jedes Bild hat ja ein bisschen anderen Geschmack vielleicht auch. Mhm. Ja, vielen Dank fürs Teilen. Sehr schön. Gibt es noch weitere Fragen? Ich kann es auch noch mal, ich überlege gerade. Kann es auch noch mal. Das wollte ich eigentlich anders machen. Euch alle noch mal zeigen, wenn es manchmal hilft, noch mal. Na, kriege ich jetzt doch nicht so einfach hin mit dieser Technik. Immer mit der Übertragung, das ist mal ein bisschen schwieriger dann für mich. Ich wollte euch noch mal die Bilder klein zeigen am liebsten, aber das kriege ich, glaube ich, jetzt auf die Schnelle nicht hin.
Ja, ich sehe alle.
Ah, doch, vielleicht jetzt. Mache ich das erstmal hier so. Dann könnt ihr noch mal ein bisschen sacken lassen. Ist ja vielleicht gar nicht schlecht. Genau. So. Bildschirm freigeben. So, jetzt habe ich es mal in Kleinformat. Größer. Also die Hauptsachen, die wir halt so besprochen haben, ist halt, wie gesagt, dieses Rauskommen aus dem Leiden an einen anderen Ort, wo wir eben kein Leiden haben, was wir dafür brauchen. Ganz spannend waren nochmal die drei Motive. Und ganz wichtig eben Methode und Weisheit. Haben wir heute neu kennengelernt, wie wichtig das ist. Und dann eben mit der Entsagung, die hier unten ja auch noch die Basis ist. Und nur so können wir dann ein Buddha werden. Gut. Ist manchmal so viel, finde ich. Ist manchmal gar nicht so einfach, dann so auf die Schnelle eine Frage zu haben. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich muss das auch mal erstmal sacken lassen. Wenn ihr da Fragen noch zu habt, könnt ihr sie auch gerne nächste Stunde stellen. Also immer gerne. Oder ihr könnt mir auch, wenn euch das hilft, auch mal zwischendrin eine E-Mail schreiben. Also fühlt euch da ganz frei. Gut, dann würde ich gerne mit euch auch noch, wenn es jetzt keine Fragen gibt, guck noch mal in die Runde. Ja. Ich könnte es auch am Ende auch noch mal. Gehe mit euch jetzt noch mal erstmal weiter noch die Hausaufgabenfragen durch. An dieser Stelle erstmal keine Fragen von euch. Oder hat noch jemand was, was so gar nicht jetzt passt für ihn? Nö. Okay. Also nochmal die offenen Hausaufgabenfragen, weil wie ich sagte, es geht ja so ein bisschen ineinander über mit der Klasse 1 und Klasse 2. Deshalb mussten wir es so ein bisschen stückchenweise jetzt diesmal machen. Zur Hausaufgabenklasse 1, da wollte ich nochmal euch zeigen, das Bild von Ken Rinpoche, Geshe Lobsang Thachin. Also in der Frage 6 war halt die Frage, wer war der Schüler von Trichang Rinpoche, der die Einleitung geschrieben hat. Das war die erste Lektüre, die wir hatten, wo es eben von der Kindheit und ein Mönch, der halt dann im Kloster ist, das war ja Ken Rinpoche, der das geschrieben hatte. Und das ist eben ein Bild von ihm, das finde ich eben auch mal sehr schön, das mal zu sehen. Und er war halt auch in dieser Liste enthalten, die ich euch so an die Hand gegeben hatte. Da könnt ihr ihn halt hier finden. Also irgendwo hattet ihr es dann euch markiert im Text. Und das ist halt Ken Rinpoche, ist der Lehrer von Geshe-la. Genau, und dann möchte ich noch mal gern zeigen, den Trichang Rinpoche. Also er war ja der Schüler von Trichang Rinpoche und er hat die Einleitung geschrieben von unserem Text, den wir hier im Kurs 1 haben. Und der Trichang Rinpoche, das ist ein Bild von Trichang Rinpoche. Das ist dann noch mal der Lehrer von Ken Rinpoche. Das finde ich immer sehr wichtig, dass ihr die auch alle mal seht. So, und dann haben wir jetzt noch ein paar Fragen offen aus der ersten Klasse, die wir auch bisher noch nicht alle so beantwortet haben. Also hier Frage 8. Was sind die drei Motive im Lamrim? Die haben wir jetzt heute gemacht. Da erinnert ihr euch vielleicht dran anhand dieser kleinen Männchen. Das findet ihr dann auch wieder in den Folien, wenn ihr das als Unterlage euch nochmal anschaut. Und was sind die drei Probleme des Gefäßes? Da kommen wir heute auch noch zu. Das mache ich gleich noch mit euch anhand der Hausaufgabenfragen, weil das war jetzt im Text soweit erstmal noch nicht erwähnt. Also zumindest nicht die Textausschnitte, die ich euch gezeigt habe. Und dann habe ich hier jetzt aber noch den Text, wo man dazu was lesen kann. Also, die drei Probleme des Gefäßes. Da steht im Text: diese begangen mit der Notwendigkeit für uns Zuhörer ernsthaft zu versuchen, unsere Herzen zu öffnen und diesen Lehren mit der reinsten Motivation zuzuhören. Wir sollten sorgsam die drei berühmten Probleme des Topfes vermeiden und die Übungen praktizieren, in denen man 6 Bilder als Anleitung nimmt. Dazu erklärte Paponka Rinpoche uns die verschiedenen Punkte im Detail. Er sagte zum Beispiel, dass er zuerst darüber sprechen würde, wie wir das Problem des schmutzigen Topfes vermeiden sollten, weil eine gute Motivation wichtig sei, nicht nur für die Unterrichtsstunden, sondern auch für die Stufen der Kontemplation und Meditation, die der Einleitungsphase der Unterweisung folgen sollte. Ja, also da sieht man, bei Probleme des Topfes ist halt die 16. Und das ist ja der Hinweis, dass in den Anmerkungen noch mehr dazu steht. Also wenn ihr dann in euren Unterlagen euch die Anmerkung aufschlagt, dann seht ihr dabei Nummer 16, werdet ihr genau die Probleme des Topfes dann aufgeschlüsselt sehen. Genau. Also das ist auch eine Hausaufgabenfrage, eben haben wir ja gerade gesehen. Und da könnt ihr dann die Antworten finden, unter Anmerkung Nummer 16. Das gebe ich jetzt nicht vor, da könnt ihr mal einmal euch das einmal rausnehmen. Das ist ganz wunderbar aufgeschrieben und ganz gut verständlich. Ja, jetzt möchte ich gerne nochmal die Hausaufgaben der Session 2, die wir jetzt heute schon ein Stück weit behandelt haben, nochmal anschauen. Das sind auch nochmal so Dinge, die schwierig zu verstehen sind. Also da gibt es zum Beispiel diese Frage, führt Verdienst zwangsläufig zu Nirvana und zur Buddhaschaft? Also Verdienste sind erstmal gute Taten. Und Nirvana, hatten wir ja gelernt, ist die Leidfreiheit für mich selbst. Also ich ganz alleine, also ich kann jetzt keine anderen Lebewesen dann zur Leidfreiheit führen, aber ich selber bin dann in der Leidfreiheit und das ist Nirvana. Und Buddhaschaft ist ja klar. Also führen gute Taten ganz zwangsläufig, automatisch zu Nirvana oder zur Buddhaschaft. Immer. Und da können wir im Text eben hier wunderbar die Antworten rauslesen. Hier steht, ausgeführte Taten, gute Taten werden verändert, wenn du sie nur für dich selbst tust. Das hatten wir ja auch schon vorhin. Also können sie dich am Ende nur zu dem führen, was als niedrige Erleuchtung bekannt ist. So, und dies gleich dem, was geschieht, wenn du die verschiedenen Aspekte der Entsagung nicht aus tiefstem Herzen praktizieren kannst, weil du keine Zeit gefunden hast, darüber nachzudenken. Jede tugendhafte Tat wird durch deine vorrangige Sorge um dieses Leben beeinflusst und führt nur zurück in den Kreislauf des Lebens. Wir hatten diese Textstelle schon und das ist eben die Stelle, wo wir die Antworten finden können auf diese Frage 1, jetzt zur Klasse 2. Und da können wir eben jetzt nochmal zusammenfassend sagen, ausgeführte Taten, die du für dich selbst tust, plus Entsagung, bringt mich zur niedrigen Erleuchtung, also für das Nirvana, für mich selbst. So, und ausgeführte Taten, die du für dich tust, ohne Entsagung, die bringen dich wieder zurück in den Leidenskreislauf der Wiedergeburten. Und ausgeführte Taten, die du auch für andere tust, aber ohne Entsagung, die bringen dich auch zurück in den Leidenskreislauf der Wiedergeburten. Das ist eine ganz, ganz spannende Textstelle. Weil manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, so vom menschlichen Verständnis, so auf Anhieb wird man ja sagen, oh ja, wenn ich gute Sachen tue, dann kriege ich auch ein super gutes Ergebnis. Und ein super gutes Ergebnis ist ja dann bestimmt Buddhaschaft. Aber das stimmt eben nicht, weil das sind diese drei Balken von dem Dach. Ich brauche immer Entsagung. Ohne Entsagung funktioniert der Rest nicht. Ich kann noch so gute Taten tun. Ich kann den ganzen Tag Mutter Teresa sein, von morgens bis abends. Wenn ich keine Entsagung verwirklicht habe in meinem Geist, bringt mich das nicht raus aus dem Leidenskreislauf. Das finde ich so großartig an unseren buddhistischen Schriften, dass es uns so ganz klar vor Augen geführt wird. Weil es gibt so viele Dinge, wo wir denken, die Leute tun so tolle, super, klasse Sachen und denen geht es nicht gut. Ja? Das ist ja auch so eine Diskrepanz. Da fehlt halt auch was. Ja? Deshalb muss man Karma verstehen. Und eben Entsagung ist das A und O. Also ohne Entsagung kann ich nicht raus aus diesem Kreislauf des Leidens. Geht nicht. Also das ist eben nochmal für die Frage 1 der Klasse 2. Ist diese Textstelle nochmal die Stelle, wo die Antworten stehen. Und das ist eben jetzt nochmal mit meinen Worten zusammengefasst, ist es genau das, was hier oben stand. Das ist die Quintessenz. Ohne Entsagung kommen wir hier nicht raus. Egal, was für tolle Sachen wir tun. Dann, was sind die zwei Hauptursachen, die jemanden zum Buddha machen? Das hatten wir besprochen. Ich habe jetzt nur mal so die Bilder für euch nochmal zur Erinnerung. Das könnt ihr euch dann sowohl im Text nochmal raussuchen oder erinnert euch dann und dann auch nochmal in den Folien. Das war halt die Methode und die Weisheit. Was sind die wichtigsten Elemente dieser beiden? Habe ich irgendwie noch eine Animation? So, also für die Methode ist es der erste Hauptpfad Entsagung und der zweite Hauptpfad Bodhicitta. Und für die Weisheit ist es eben korrekte Weltsicht. Also wissen, woher die Dinge kommen und wie sie zusammenhängen. Also diese Frage können wir auch schon beantworten heute mit dem, was wir besprochen haben. Genau. 2 und 3 fehlen uns noch. Und die behandeln wir auch in der nächsten Stunde. Wie gesagt, es ist wirklich ganz schön viel Stoff, was wir gerade momentan haben. Wir machen dann auch nach der nächsten Stunde, glaube ich, mache ich auch nochmal so eine gesamte Übersicht, dass ihr wirklich seht, ihr habt alle Möglichkeiten, die Fragen zu beantworten. Ich liste euch das alles nochmal auf. Wir gucken nochmal gemeinschaftlich drauf. Und dann werdet ihr sehen, ihr habt die ganzen Antworten alle schon gehört. Sie sind auf den Folien, sie sind im Text. Jetzt geht es leider noch ein bisschen so drunter und drüber, weil es, wie gesagt, so ein bisschen verschoben ist mit den Fragen und den Klassen. Aber jetzt noch nächste Stunde und dann können wir wirklich sehen, dass wir alle Hausaufgabenfragen beantworten können. Jetzt ist noch so ein bisschen stückchenweise. Ja, und zur praktischen Hausaufgabe ist es halt immer noch, Widmung einer guten Tat auswendig zu lernen und eben die analytische Meditation zum Thema Entsagung. Also das haben wir ja gelernt, warum das so wertvoll ist. So, und nochmal eine Wiederholung. Damit das wirklich einfach so ganz entspannt immer wieder reinfließen kann. Also, was haben wir heute gemacht? Wir haben Papanka Rinpoche näher kennengelernt, nämlich über seine Texte. Die haben wir jetzt ja heute in Abschnitten zusammen uns angeschaut. Papanka Rinpoche ist sein Hauptname. Dann gibt es noch seinen zweiten Namen, der heißt Dechen Nyingpo. Und seine Daten sind 1878 bis 1941. Das war auch schon eine Frage in der Klasse 1. Und das sind die Antworten dazu. Ganz schön ist auch hier nochmal zu verstehen, wo kommen die Namen überhaupt her. Also Pabong heißt auf Tibetisch Felsblock. Und Pabongka Rinpoche wurde benannt nach einer bekannten Felsformation, 5 Kilometer vom Sera-Kloster entfernt. Das ist das Kloster, dem auch Geshe Michael Roach angehört. Und dieser Ort ist von großer historischer Bedeutung für die Tibeter. Und daher rührt halt der Name Papanka Rinpoche, von Papong, was Felsblock heißt. Und der zweite Name, der ist so wunderschön, den möchte ich euch auch nochmal gern erzählen, was der beinhaltet. Der bedeutet ja, also heißt Dechen Nyingpo. Und das können wir übersetzen mit Essenz der Glückseligkeit. Und Geshe-la hat uns diesen Namen in seiner Unterweisung nochmal ganz wunderbar, ich finde jetzt so zum Nachspüren, ich finde das so schön beschrieben, und zwar so. Er hat gesagt, Geshe-la, wenn du alle Freude und alles Glück nimmst, was du jemals empfunden hast, und zwar sortierst du da die Kleinen aus, also nimmst nur die Großen, die großen Freuden und das große Glück, sagen wir zum Beispiel die 3 größten Freuden oder das größte Glücksempfinden, was du jemals in deinem Leben hattest, wenn du die nimmst und verdichtest die zu einigen wenigen Sekunden, das ist Dechen. Große Glückseligkeit. Und ich finde, das ist nochmal so eine ganz, ganz schöne so eine ganz schöne Idee oder auch Aussicht, ne? Wie sich diese Glückseligkeit anfühlt, da wollen wir ja hin. Und Dechen Nyingpo, da steckt eben diese große Glückseligkeit, diese Essenz der Glückseligkeit schon drin. Nyingpo, ehrlich gesagt, habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben. Vielleicht kommen wir da nochmal zu. Aber wichtig ist eben die Dechen, das ist wunderschön. Das steckt nämlich gerade in diesem Namen auch drin. Und das kommt ja auch nicht von ungefähr. Das hat ja sicherlich seinen Grund, warum er diesen Namen hat. Genau, den haben wir also heute näher kennengelernt. Dann haben wir geschaut, warum wir diese 3 Hauptpfade überhaupt studieren sollten. Und wir haben gelernt, dass sie die Essenz aller Worte der Buddhas sind, die je zum Wohle aller Lebewesen gesprochen wurden. Genau, ups. Und wir haben halt gelernt, dass wir mit diesen Worten, mit dieser Essenz, verschiedene Arten von Motive verwirklichen können. Also wir können halt niedrige Wiedergeburten verhindern, also eine gute Wiedergeburt erreichen. Wir können Freiheit von Samsara, also vom Leidenskreislauf erreichen. Und wir können auch die Buddhaschaft erreichen zum Wohle aller Lebewesen. Wir haben gelernt, dass wir dafür eben diese drei Hauptpfade benötigen. Das ist jetzt nochmal tiefer in uns eingesunken. Warum das so wichtig ist, dass wir uns mit diesen Themen beschäftigen, weil es einfach die Grundlage ist, um eben ein Buddha werden zu können. Ja, also zusammengefasst finde ich, klingt das dann gar nicht mehr so viel. Weiß nicht, wie es euch geht. Ja, stoppe ich noch? Na, jetzt würde ich euch gerne nochmal vielleicht die Zusammenfassung. Ja, oder vielleicht könnt ihr euch auch so dran erstmal erinnern. Wie geht es euch mit dem Ganzen, was ihr gehört habt, mit den Bildern, die ihr gesehen habt, mit den Worten, den Begriffen? Wie geht es euch mit dem Paponka Rinpoche? Wie kommt der denn so bei euch an? Habt ihr jetzt schon ein Bild vor Augen? Wie geht es euch mit dem Namen von ihm? Wie fandet ihr den Namen? Wie fandet ihr den Namen von Dechen Yingpo? Hat da jemand was von angesprochen? Also ich finde es sehr schön. Könnt ihr damit was anfangen, mit dieser Verdichtung, die das Geshe-la beschrieben hat? Vera schüttelt noch so ein bisschen den Kopf. Ist das so eine neue Umschreibung? Ist das noch weit weg für dich, Vera? So das Empfinden dazu? Ja, ich höre dich noch nicht. Aber ich glaube, das war schon. Ich glaub, so beim Lippenablesen sah das aus wie schon.
Also ich denke, dass man da schon dranbleiben muss, um das zu erreichen. Man will es ja erreichen, sonst hätte man ja den Kurs hier nicht machen. Und ich merke, dass ich da mehr tun muss. Wir sind bloß jetzt gerade umgezogen und das war jetzt ein wenig
du, wir haben hektisch. Zeit mit diesem Kurs. Entspann dich.
Aber
wiederhole das immer wieder und fasse das immer wieder zusammen. Das sollte eigentlich gut klappt, automatisch gehen, dass es in dich einsinkt, genau.
Ja, also mit den Hausaufgaben, da habe ich heute schon ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, ne, das alles so rauszulesen, rauszubringen. Und ich habe bei Paponka Rinpoche einen ganz anderen Namen hingeschrieben. Aber jetzt weiß ich ihn ja, den anderen.
Ja, mit den Hausaufgabenfragen, das tut mir jetzt auch leid, dass es ein bisschen kreuz und quer geht, aber es ist halt so, dass Klasse 1 und Klasse 2, die überschneiden sich ein bisschen.
Ja,
und,
ja.
Zum Beispiel drei Probleme des Topfes wird, wenn ich mich recht erinnere, in der ersten Klasse gefragt, aber erst in der zweiten Klasse beschrieben. Deshalb ist es so ein bisschen Stückwerk, aber wie gesagt, ich habe es schon vorbereitet, ich verspreche euch, wenn wir das wirklich dann gerade haben, machen wir nochmal jede einzelne Frage und ich gebe euch für jedes nochmal das Bild und dann werdet ihr sehen, dass ihr alles habt. Und die Hausaufgabenfragen sind ja auch wirklich nur zum Raussuchen. Und erst danach wird es ja spannend, dann kommt das Quiz. Das sind dann die Sachen, die man wirklich noch mitnehmen sollte, so im Inneren. Also es ist ja nicht, dass wir alle Hausaufgabenfragen auf immer und ewig jetzt dann auswendig im Kopf haben sollte, die Antworten, sondern es wird ja nochmal verdichtet. Also wir machen es wirklich ganz spannend und wir lassen uns Zeit. Ja, was ist viel, ne? Man, so mit dem Beschäftigen. Ja. Martin, ja? Dankeschön, Vera.
Ich habe im Moment ein Problem damit, dass mir das viel zu viele Namen sind.
Und dann haben sie
oft noch alle Doppelnamen, also zwei
also. Weißt du was? Merk dir einfach die Bilder. Merk dir einfach die Bilder, genieß die Bilder, hab einfach die Menschen, nimm sie wahr, guck sie dir an und sag, ob sie dir gefallen, was dir gefällt, ob du sie nett findest, ob du sie spannend findest, ob du neugierig bist.
Ich kann in die Hausaufgaben keine Bilder reinkleben, oder?
Ja, aber die Hausaufgaben, ich spreche euch, wir gehen die Hausaufgaben ganz entspannt durch. Ich weiß um die Problematik. Also da das machen wir gemeinschaftlich. Mir ist wichtig, dass ihr irgendwas im Kopf behaltet. Und wenn es nicht der Text ist, das ist nämlich bei mir auch mal das Problem gewesen, dann die Bilder. Also wenn du ein Paponka Rinpoche den Namen hörst und hast das Bild, dann, ich denke, ist das schon ganz, ganz wertvoll. Dass du eine Verbindung so aufbaust, ne, zu unseren Lehrern in dieser Linie. Und ja, die Namen sind furchtbar am Anfang, ich weiß, es ist schrecklich. Ich habe darunter auch gelitten und leide noch immer darunter. Mir ist es auch nicht eingängig.
Ja gut, das beruhigt mich.
Und wir gucken uns auch nochmal, mein Plan ist auch, dass wir uns die ersten Quizzes auch zusammen angucken, dass ihr überhaupt mal merkt, das ist am Anfang so viel Und man denkt, oh Gott, oh Gott. Und nachher, was du aber eigentlich mitnehmen sollst, ja, ist ja dann viel weniger. Also was erstmal wirklich drin einsinken soll. Und das sieht man dann. Das machen wir auch zusammen, dass ihr wirklich seht, wie sich das nochmal verdichtet. Das ist am Anfang immer viel. Es kommt so viel und man weiß gar nicht, wie man das sortieren soll. Aber es wird auch immer wiederholt. Kann ich gut verstehen, Martin. Danke fürs Teilen. Und die Motive zum Beispiel, ist euch das so, diese drei kleinen Männchen zum Beispiel? Also diese, kannst du deutlich machen, diese hier zum Beispiel. Mhm. Spricht euch da was an? Also macht euch das neugierig oder war euch das schon so klar? Ist das was ganz Neues?
Darf ich was sagen, Kerstin?
Ja, bitte, Andrea.
Ja, also ich finde es super, super süß, auch die drei Männchen, wie du die ausgesucht hast oder zusammengestellt hast und wie du auch gerade bei den Hausaufgaben auch mit den Bildern da auch gearbeitet hast. Für uns wirklich das durch die Visualisierung erleichtern, auch zu merken, auch diese ganzen Antworten. Weil ich glaube natürlich, klar, mit den Bildern arbeitet unser Geist viel einfacher als die ganzen Unmengen Texte auch immer zu merken. Und ich finde es super, super hilfreich und ganz, ganz toll, welche Bilder du wieder ausgesucht hast. Also ich danke dir wirklich, Kerstin.
Das ja, sehr gerne. Ich mache es ja auch, weil ich es genau wie ihr mit den Texten das echt so ganz schwierig empfinde. Und bin so dankbar, dass wir dieses neue Format jetzt zusammen ausprobieren können, um dann auch wirklich vielleicht auch für die nochmal danach kommen, dann zu sehen, was bewährt sich, was funktioniert. Also wie gesagt, schickt mir auch gerne Rückmeldung, auch wenn was schwer ist oder wenn ihr sagt, das ist mir viel zu viel oder kannst du dich noch langsamer machen, schickt mir das alles, auch per E-Mail gerne.
Ja. Also, ich fand das ganz süß. Danke.
Ja, gerne. Vielen Dank für die Rückmeldung. Evelyn.
Also dieser Unterschied zwischen Nirvana und Butterschaft, ich wusste das nicht und ich finde auch sehr interessant. Ja.
Ja. Aber das ist, finde ich auch, ne? Das ist so, man hat immer so, auch selbst wenn ich finde, wenn man so allgemein denkt, so mit normalem Menschenverstand, ne? Wir alle wollen ja irgendwie gute Menschen sein, schätze ich mal. Irgendwie sind wir alle so erzogen, ne? Wir investieren alle, glaube ich, viel Zeit da drin, dass wir wirklich anderen helfen wollen und auch vor allen Dingen sie ihnen nicht wehtun wollen, sie nicht verletzen wollen und so weiter. Aber so richtig, warum wir das tun und wo das uns überhaupt alles hinführen kann, da macht man sich ja eigentlich gar keine Gedanken. Man macht es halt, ne? Weil es irgendwie so, ja, weil wir wahrscheinlich schon so weit sind, dass wir das alles schon auch als wichtig erachten, ne? Aber so ganz detailliert, so wirklich Stück für Stück zu sehen, ja, das bringt uns dahin, das bringt uns dahin, das bringt uns dahin. Wo befinden wir uns eigentlich hier, ne? Finde ich auch so wertvoll, diese Texte. Ja. Ja, vielen Dank, Evelyn. Ich finde auch, also mir war das auch vorher, da macht man sich überhaupt gar keine Gedanken.
Ja, oder man würde sich denken, Nirvana wäre eh schon super. Das wäre eigentlich schon mal ganz gut.
Ja, ist es auch wirklich. Also es ist auch wirklich. Das ist auch völlig legitim. Und das ist mir auch ganz wichtig, wirklich nochmal zu betonen. Es ist überhaupt nichts, was irgendwie wenig wert wäre oder weniger als das andere. Es ist nur anders, ne? Also das werden wir auch nochmal genauer uns anschauen. Was ist eigentlich der Unterschied? Zum Beispiel kann man sich die Frage stellen, naja, die nur Nirvana für sich selbst erreichen wollen, sind die jetzt nicht so mitfühlend wie wir oder so? Ne? Und wir werden feststellen, das ist es nicht. Mhm. Das ist es nicht. Es gibt Leute, die gehen in ihr eigenes Nirvana, die sind 100.000 Mal gefühlt mitfühlender als vielleicht ich, ja, die jetzt vielleicht noch eben den Butterschaft anstrebt, ja, oder jemand von euch. Das ist es nicht. Also es ist so spannend, wie das so wirklich nachher im Einzelnen auch nochmal betrachtet wird. Das ist, ja, oder auch diese niedrige Wiedergeburten verhindern, ne? Eine gute Wiedergeburt erreichen. Dass das überhaupt ein Ziel sein kann. Ne? Also es ist sehr klar nochmal so aufgeführt. Ich finde es auch wundervoll, wie die Lehrer das so uns dann nochmal zeigen. Ich würde euch so gerne... Aber ich kriege das mit diesem Kleinen hier nicht so gut hin, mit dem Teilen leider in der Bildschirmpräsentation. Ich gucke gerade nochmal, ob ich noch was Schönes habe. Ich auch noch so eingängig fand. Also ich finde ja auch das Dachbalkenbild auch sehr schön, um da nochmal... Muss ich mal ein bisschen mit euch durch die Gegend, das hier. Also das finde ich auch nochmal, das hat mir auch nochmal so einen Wert des Ganzen vermittelt.
Ja.
Wie das so ineinander greift. Helga, wie geht's dir? Ich muss dich mal fragen, weil ich weiß, du hast den Kurs schon gemacht. War für dich jetzt nochmal sowas dabei, wo du sagst, so, das ist nochmal schön, ja, so rauszuhören?
Ist einfach immer wieder die Wiederholung. Ne? Also ich vergesse auch viel zwischendurch. Dann ist man in einem anderen Kurs. Gut, manche Dinge werden wiederholt, aber ich finde das sehr schön, insgesamt nochmal die Dinge ja wieder und wieder zu hören.
Ja, ich finde auch, wenn man jetzt nochmal so durchgeht, also ich habe es am Anfang auch gar nicht, jetzt dadurch, dass ich das jetzt mit euch, vielen Dank, alles so vorbereiten darf, weil wir hier immer alle so wunderbar zusammenkommen, vielen Dank dafür. Dadurch sehe ich jetzt auch nochmal, wie schön das eigentlich da beschrieben ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Helga, wenn man das nochmal so durchliest, man, ne, versucht sich das zu merken, aber dass das so schön, so bildreich beschrieben ist, ne, das, ja. Also das flasht mich so richtig jetzt, weil ich das mit euch so wunderbar vorbereiten darf. Da sehe ich erstmal, wie toll das schon an Bildern alles schon reingegeben ist, ne?
Ja, und ich merke jetzt auch, das habe ich mir auch vorgenommen, diese Lektüren sind ja auch so wertvoll und schön. Mhm. Ne? Wo ich immer in jedem Kurs denke, ach, das könnte man öfter mal durchlesen zwischendurch. Und wie gesagt, dann ist man mit anderen Dingen beschäftigt und dann bleibt das doch aus. Und das ist für mich jetzt eine Motivation, ne? Das nochmal zu lesen und mich dann mehr mit zu beschäftigen. Und was ich noch spannend fand heute, wieder die Geschichte mit den drei Motivationen, dass ich mich dann jetzt immer frage, wie warst du denn heute unterwegs? Weil ich finde, das ist ja nicht immer so, dass man auf der höchsten Stufe da unterwegs ist, ne?
Stimmt, das ist auch ein schöner Hinweis, ja.
Das vermischt sich ja zum Teil auch. Mhm.
Ja, das stimmt. Ja, das ist auch nochmal schön. Ja, man wird achtsamer, ne? Man wird achtsamer, wie sein Geist funktioniert, was er gerade braucht, was gerade das nächstliegende Ziel ist oder der Wunsch, ne? Man kann sich besser beobachten tatsächlich, ne? Was gerade so passiert. Ist schön, dass du es nochmal erwähnst, ja. Und sag mal, weil du jetzt auch schon ein bisschen länger dabei bist und Martin so wunderbar ja auch nochmal gesagt mit diesen ganzen Begriffen und mit den Namen, wie ist da so deine Erfahrung? Du bist jetzt auch schon ein paar Jahre dabei. Wird das einfacher aus deiner Erfahrung?
Ja, also wen man sich auf jeden Fall jetzt mal merken kann, ist der Chi zum Körper.
Ja, genau. Muss immer wieder kommen, ne?
Der wird so oft gefragt und dann weißt du irgendwann auch die Daten und ne, wie das Werk heißt und so. Also den kann man sich auf jeden Fall merken.
Ja, super. Siehst du, das ist nochmal ein richtig guter Hinweis von vielen Jahren, jetzt schon Erfahrung. Guter Punkt. Jetson Kappa kommt immer. Genau. Gucke ich nochmal, weil ich gerade den Martin noch nicht da. Martin, Jetson Kappa ist doch schon eingängig, oder?
Schon fast ein guter Freund geworden, ja.
Ja, guck mal, da hast du schon das, guck mal, mit Helga hat uns jetzt geholfen, das ist schon das Wichtigste, was wir immer mit uns mittragen werden. Wunderbar. Ist doch auch schön, genau. Wie geht es euch mit dieser Allwissenheit, weil ich die gerade hier nochmal so habe? Und auch diese Beschreibung, ne, dass wir die brauchen, also was macht jetzt ein Buddha im Unterschied aus zu jemandem, der halt ins Nirvana möchte, ja? Und der Unterschied ist ja, dass ein Buddha ja noch andere Menschen, Wesen da reinbringen will. Und dann dieser Begriff der Allwissenheit, der hier eingeführt wird, das ist ja heute ja tatsächlich neu. Das wussten wir ja bisher noch nicht, dass das ein wichtiger Punkt ist. Wie geht es euch so mit dieser Allwissenheit? Wie fühlt sich das denn so an, wenn man sich das so überlegt?
Das ist ein großes Wort, ne?
Ja.
Kann man sich kaum mehr vorstellen, dass man wirklich mal alles weiß.
Ja.
Und man jeden Tag was dazulernt.
Ja. Ja, ich finde auch. Also. Und das sind halt, das sind große Worte, das sind große Ideen, finde ich. Und da muss man sich tatsächlich mit vertraut machen. Also das ist ja auch eigentlich der eigentliche Begriff von Meditation, ne? Sich mit diesen Dingen vertraut zu machen. Das stimmt. Am Anfang, wenn man das so hört, ich finde auch, manchmal sind die Begriffe für mich auch auf den ersten Blick recht leer, weil die so groß sind, dass ich überhaupt nicht erfassen kann. Da gebe ich dir recht, Martin. Das ist sehr groß. oder auch dieses Dechen Nyingpo, also Dechen, diese Glückseligkeit in Sekunden gepresst, wie ging es euch damit? Ist es auch ähnlich? Groß?
Ja.
Machst du das gerade, Susanne? Hast du gerade ja gesagt?
Ja. Ja. Genau.
Hören, ja.
Mhm. Also für mich war auch heute, also auch das Schlüsselwort, also das ohne Entsagung praktisch ja nichts läuft. Also wenn du nicht entsagst, dann kommst du nicht voran. Und ich habe das jetzt nochmal mit meinem, also mit dem Kirchlichen verglichen. Da ist es ja auch oft so, dass das wahrscheinlich das ist, das, was da noch fehlt, so die Entsagung. Also ich habe mich als Kind immer gefragt, dass dann die Leute in die Kirche gehen und auch viel Gutes tun, aber in ihrem anderen Leben außerhalb der Kirche nochmal konträr handeln. Und da ist mir jetzt aufgefallen, wahrscheinlich, dass die Entsagung einfach gefehlt hat.
Schöner Punkt. Und das ist ja auch dieses konträre Handeln, ist ja auch wieder, was wir auch heute gesehen hatten mit der Ignoranz, ne? Also dieses Ignorante, das ist ja nicht, dass jemand ignorant ist, weil er irgendwie jetzt arrogant ist, ja, und das einfach nicht sehen will oder so, weil wir wissen es halt teilweise einfach nicht, ne?
Ja.
Also wenn es hart auf hart kommt, ne, dann ist eben schon die Frage, ne, wo zieht es uns hin, ne? Also lügen wir, weil wir uns einen Vorteil verschaffen wollen und weil wir das doch noch in uns das Gefühl haben, dass wir dadurch an was auch immer kommen. Also das Beispiel von Gesche war ja in einer der letzten Stunden eben dieses, ich lüge ihn an, ich kann nicht mehr bezahlen, deshalb kriege ich einen Gewinn. Ja, so denkt man halt manchmal auch, naja gut, ja, ne, ich soll dies nicht, ich soll jenes nicht, aber dann im natürlichen Verhalten ist dann eben doch immer schnell die Reaktion dann von einem vielleicht so, dass man ja eben noch nie gehört hat, wie das alles zusammenhängt. Ja, ja, es ist schon sehr tiefgehend, ne? Also ein guter Mensch zu sein oder eben wirklich heilsam für sich und andere zu handeln, das ist immer gar nicht so uns in die Wiege gelegt. Also klar, haben wir alle eine Tendenz dazu, weil wir ja hier sitzen. Aber wir haben schon viel Gewohnheiten und Handlungen und auch Sichtweisen, ne, die von außen auch so selbstverständlich teilweise auch an uns herangetragen werden. Ich weiß jetzt nicht, ich habe so oftmals so Sachen, die ich noch im Kopf habe, von so mit Ellbogendasein oder so. Ja, allein, dass es überhaupt so eine Idee gibt in unserer Gesellschaft, was dann auch noch benannt wird als Ellbogendasein, ja, vermittelt mir das Gefühl oftmals, oh ja, das ist vielleicht was man haben sollte. Weil es ja offensichtlich so oft benutzt wird und ne, also kenne ich, so weiß ich es noch, wenn ich so mal zurückdenke. Und das ist ja hier sehr klar gesagt, dass das also definitiv nicht uns zu guten Zuständen bringt und gute Ergebnisse bringt. Ne? Aber ich dachte das eine ganze Zeit lang so. Man muss halt ein bisschen härter sein, wenn man was erreichen will. Ja. Ja, ist auch mit Entsagung, ne? Dieses Jahr. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, seitdem wir das jetzt nochmal hier alle zusammen machen, ich merke jetzt auch immer noch, dass es mit der Entsagung echt eine tiefe Sache ist, wo man immer noch tiefer reinbohren kann und man entdeckt immer, also ich jedenfalls bei mir entdecke noch immer, wie ich doch noch immer so, so irgendwie doch noch manchmal sehr verhaftet bin, ne? Mit dem Hier und Jetzt und mit dem Ignoranten. Ja, es ist einfach ein langjähriger Prozess, ne? Haben wir noch was Schönes gehabt an Bildern? Überlegen. Mit der Methode, da kamt ihr jetzt auch so einigermaßen mit den Bildern. Also das Methode und Weisheit, ich weiß nicht, wie es euch geht, so Methode ist ein bisschen ein sperriger Begriff, ne? Aber das ist halt ist halt so, wie es benannt wird. Oder man kann eben auch Praxis sagen. Ne? Und da lernen wir ja noch sehr, sehr viel mehr. Also die ganzen Werkzeuge, die da drin sind, da gibt es ja überall also eine Praxis zu. Ne? Es gibt ja das Verschiedenste, wie wir dann Bodhicitta auch erreichen können. Das haben wir ja gesehen, das werden wir uns noch anschauen. Ja. Ja, eine ganze Menge. Ich glaube, das können wir erstmal sacken lassen. Ne? Also ich würde auch noch mal gerne mitgeben, gerade zu dem Thema Entsagung, da haben wir auch schon ein bisschen drauf rumgekaut, die ersten zwei Klassen. Ich würde noch mal gerne diese Idee von Dechen, also von Dechen Jingpo, von dem Paponka Rinpoche, der zweite Name, diese Verdichtung dieser Glückseligkeit. Vielleicht macht euch das auch mal Spaß, da ein bisschen mal drüber nachzudenken, so gerade entgegengesetzt zu dem, was wir hier so kennen, wo wir uns so festhalten, weil wir gar nichts anderes kennen. Ne? Ich kenne jetzt nur glückliche Momente, verbunden auch mit leidvollen Momenten. Ich kenne nichts anderes. Ich kenne das Leben, da ist Glück und da ist aber auch ganz viel Leid. Und ich kriege das eine gefühlt im Moment nicht ohne das andere. Und dann diese Idee von dem Paponka Rinpoche, seines Namens, Dechen, also diese Verdichtung, dass du nur das Gute nimmst. Und das ist es dann. Das finde ich auch ganz schön, da nochmal so reinzuspüren. Vielleicht hilft das auch ein bisschen bei der Entsagung, habe ich mir so überlegt. Ich bin da noch nicht so ganz mit durch, aber ja. Ja. Ein Ort definitiv verlassen, das finde ich ist auch nochmal so ganz klar geworden. Ne? Entsagung bedeutet, einen Ort definitiv zu verlassen. Und dass dieser Ort eben, wie wir uns angeguckt haben, von Leiden gekennzeichnet ist. Und wir werden uns ja noch mehr angucken, sehen wir ja auch hier. Wir werden ja noch 6 Probleme des Lebens uns anschauen. Also da wird man dann vielleicht auch nochmal deutlicher sehen, was für ein Ort wir denn verlassen werden. Ja, gut, dann gehe ich nochmal bis zum Ende. Ich glaube, dann haben wir es auch. Ja, das ist immer mein Schlussbild für uns alle, zur Erinnerung, warum tun wir das alle? Um eben in einen anderen Ort, in einen anderen Zustand zu kommen, nämlich, also für mich spiegelt das Bild das wider, um Buddhaschaft zu erreichen für uns selbst und andere und uns und andere aus dem Leiden zu befreien und dauerhaftes Glück zu erreichen, ungetrübt. Ich sag mal Dechen, also Glückseligkeit in die Essenz gepresst und dann tschakka. Ja. Ja, heute haben wir gar nicht so lange gebraucht. Hatten wir schön Zeit, noch mal ein bisschen uns auszutauschen. Das ist doch schön. Ja. Habt ihr noch Fragen? Habt ihr noch was, was ihr mitteilen wollt? Nö. Ich muss mal ein bisschen hoch und runter scrollen. Genau. Wie gesagt, wenn euch was einfällt, dann meldet euch einfach. Schreibt oder fragt auch beim nächsten Mal. Genau. Ja, dann wollen wir das Ganze doch mal widmen, dass wir auch zu diesem Ort kommen. Das ist ja auch immer so, dieses Widmen ist ja im Grunde das Gute, was wir getan haben, indem wir hier heute zusammengekommen sind, indem wir ja, uns ja auch gegenseitig helfen, mit diesen Dingen auch ja, weiterzukommen und klarer zu sehen und dass wir uns mit diesem Dharma beschäftigen, dass wir im Grunde andocken an diese Linie der Lehrer, die uns diese wunderbaren Texte gegeben haben. Dass wir das wirklich alles sichern als gute Taten, die uns eben dann rausbringen, aus diesem leidvollen Kreislauf zum schönen Ort. Dafür ist nämlich diese Widmung auch. Die sichert das nämlich. Dadurch sind diese Samen dann nämlich gesichert und unzerstörbar, wenn wir es gewidmet haben, für diese gute Motivation. Ja, wenn du noch mal magst, Susanne.
Ja, mache ich. Hier ist die wunderbare Erde voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich, der große Berg, die 4 Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Idam, Guru, Ratna, Mandalakam, Niya, Tamiyam. Ich reiche meinen Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Durch das Gute, das ich gerade getan habe, mögen alle Lebewesen die Anhäufung von Verdiensten und Weisheit vollenden und dadurch die 2 ultimativen Körper erlangen, welche von Verdiensten und Weisheit hervorgebracht werden.
Ja, vielen Dank. Jetzt kann ich das hier mal stoppen. Wunderbar. Und dann stoppe ich auch mal die Aufzeichnung.